Ja, es ist schön, mal wieder unter euch zu sein und danke, dass ihr für mich betet, für diese Predigt. Ich bin nicht der Mensch, der da so Routine hat und das spüre ich deutlich in diesen Momenten. Ich hätte auch gut bis zum Ende des Gottesdienstes dem Singen zuhören können und innerlich diesem Lob einstimmen können. Als ich das letzte Mal hier war, das war in Verbindung mit der Entlassung aus dem Bibelunterricht, da sah ich euch alle zweimal. Das war kein schönes Gefühl, muss ich sagen. Das Doppelsehen, eine Nervenlähmung der Augen, hat mich in der Zeit vor Weihnachten längere Zeit begleitet, bis dem Ganzen dann mit Cortison ein Ende geschaffen wurde. Ja, und in dieser Zeit kam mir oft so in den Sinn das Gebet, Herr, öffne mir die Augen. Es war zwar ein bisschen unlogisch, denn um ein richtiges Bild zu haben, musste ich ein Auge zukneifen und nicht aufmachen. Und trotzdem kam es mir immer wieder in den Sinn, auch aus der Angst heraus, dieses Doppelbild, dieses nicht mehr richtig sehen können, könnte bleiben. Und dann wurde sehr schnell aus diesem Gebet, öffne mir die Augen für dich, öffne mir die Augen für mich selbst, wer bin ich in deinen Augen? Und aus diesem Beten heraus entstand das heutige Thema. Herr, öffne mir die Augen. Und dazu habe ich dann sogar, es war mir eingefallen, dass es dazu eine Geschichte aus der Bibel gibt. Ich bitte um die erste Lesung.
Ich lese aus dem Alten Testament eine Geschichte vor, aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 6. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, da und da wollen wir uns lagern. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber, und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, »Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält?« Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in deiner Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach, so ist dein.
Danke. Ja, eine spannende Geschichte. Wie alle Geschichten des Elisa übrigens. Da muss doch irgendwo eine undichte Stelle sein in unserem Kreis der Sicherheitsberater, sagte der König von Aram, der König der heutigen Palästinenser. Immer wenn sie das Volk Israel, das ja in ihr Land eingedrungen war, weil Gott es ihnen versprochen hatte, dem Abraham damals versprochen hatte, ich führe dich in dein Land, das ich dir geben will. Immer wenn sie in dieses Land eindringen wollten und hatten einen guten militärischen Plan, eine gute Strategie, dann standen da schon die Soldaten des israelischen Königs und verteidigten diese Grenze. Woher weiß dieser König das? Wer verrät uns hier? Und dann stellt sich heraus, nee, das sind nicht wir, das ist der Elisa, der Prophet im Volk Israel. Da kannst du in deiner Schlafkammer vor dich hinmurmeln und der weiß es. Woher weiß er das? Was ist das für ein Mann? Elisa war ein Prophet. Wir stellen uns unter Prophetie ja meistens etwas vor, was so in die Zukunft hineingehört. Johannes, die Offenbarung des Johannes, ein typisches Beispiel, wo Johannes gesehen hat, was einmal am Ende sein wird und in der Ewigkeit sein wird. Er hat gesehen. Propheten nannte man auch Seher zur Zeit des Alten Testaments. Sie sahen etwas, was du und ich nicht sehen, was auch sein Diener nicht sah, das werden wir noch sehen. Und sie hörten etwas, was wir mit bloßem Auge nicht hören konnten. Propheten waren eigentlich Männer Gottes, also nicht eigentlich, sondern die nicht nur in die Zukunft sprachen, sondern normalerweise in die Gegenwart, in die aktuelle Gegenwart. Gott hatte sie eingesetzt, und zwar als das Volk Israel einen König verlangte. Die ursprüngliche Staatsform bei Israel war ja, Gott ist König. Wir haben das auch eben gesungen. Er wollte der König für sein Volk sein und setzte Leute ein wie Abraham, Mose und die Richter, um durch sie das Volk zu regieren. Aber dann gab es ein Aufbegehren. Alle haben einen König, wir wollen auch einen König haben, sagten die Israeliten. Und so gab ihnen Gott zuerst den Saul, dann den David und dann die Reihe der Könige. Aber gleichzeitig setzte Gott Propheten ein. Warum? Während der König mit den Alltagsgeschäften des Regierens beschäftigt war, hat der Prophet seine Ohren ausgerichtet auf Gott und konnte dem König Weisung geben im Auftrag Gottes. Er war sozusagen der göttliche Sicherheitsberater des Königs. Es gab später auch andere Propheten, die zum ganzen Volk sprachen. Es gab natürlich auch Propheten, die in die Zukunft hineinsprachen. Viele alttestamentliche Texte sprechen ja auch von Jesus, von seiner Geburt in Bethlehem, von seinem Sterben am Kreuz. Natürlich war Prophetie auch immer etwas in die Zukunft hinein. Interessant, bei meiner Vorbereitung ist mir ein Satz eingefallen aus meiner Bibelschulzeit. Liegt 50 Jahre zurück. Und auf einmal war er wieder lebendig. Dass die Prophetie, die damals in die Gegenwart hineinsprach, noch heute Realität, noch heute Aktualität hat, das ist das Wunder des Heiligen Geistes. So könnte man Prophetie bezeichnen. Sprach in die Gegenwart, wie hier, er sagte dem König, was er zu tun hat, wohin er seine Soldaten schicken sollte, um seine Grenzen zu sichern. Und vieles von dem, was Elisa damals sagte, darüber kann ich heute predigen, weil es heute immer noch Aktualität hat. Nicht unbedingt die Sicherung der Grenzen, aber sein Leben, sein Wirken, sein Vorbild. Ja, woher hatte Elisa diese besondere Fähigkeit? Was machte ihn zu diesem Propheten?
Ich glaube, das hier.
Ja. Er war absolut abhängig von Gott. In der Apostelgeschichte kennen wir eine Geschichte, wo eine Frau dem Paulus oder dem Petrus seine Gaben abkaufen wollte. Die Gabe Gottes ist nicht käuflich. Sie lässt uns, und wir haben sie auch nicht in der Hand. Es ist nicht so, dass der Elisa ständig immer zum richtigen Zeitpunkt in der Hand hatte, etwas zu sagen von Gott her. Das, was ihn zum Propheten machte, das, was sein Wort so von Bedeutung machte, das lag daran, dass er in einer ständigen Abhängigkeit von Gott war. Auch Jesus sagt das. Er kann nichts tun, ohne dass der Vater im Himmel es ihm sagt. Oder sogar das, was ich den Vater im Himmel tun sehe, das tue ich. Auch Jesus hatte nicht nur Ohren, um auf seinen Vater im Himmel zu hören, sondern innere Augen, die seinen Vater im Himmel etwas tun sah. Und das tat er dann, das führte er aus. Ich kann mir auch bei Elisa vorstellen, aber ich weiß es nicht, dass er mich gehört hat, schickt die an den Ort oder an den Ort, an die Südspitze des Landes oder an die Nordspitze, sondern dass er den Ort gesehen hat. Kann ich mir vorstellen. Er war ein Seher. Und Gott hat ihm Augen geöffnet für Geheimnisse, die sonst niemand sah. Und dann konnte er sagen, schick deine Soldaten, lieber König, genau an die Stelle, denn da werden die feindlichen Völker einbrechen. Er war abhängig von Gott. Ja, ist uns das neu? Haben wir uns nicht irgendwann für Jesus entschieden, weil wir wussten, ich brauche Jesus? Ich brauche seine Vergebung? Anders komme ich nicht klar? Anders finde ich nicht zu Gott, nicht zum ewigen Leben? Oder ich brauche seine Führung, damit mein Leben gelingt? Ich brauche seine Kraft, damit mein Leben gelingt? Wir wissen das doch, dass wir von Jesus abhängig sind. Aber es gibt noch eine andere Dimension der Abhängigkeit. Eine tiefere Dimension der Abhängigkeit von Gott. Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Das stört sie auch nicht. Bis sie in die Pubertät kommen, dann spätestens begehren sie auf. Und das ist auch gut so. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Und wir als Erwachsene, wollen wir nicht eigentlich unser Leben im Griff haben? Unser Leben managen? Stark genug sein? Um unser Leben gestalten zu können? Und dann kommt dann noch so das Gebet am Morgen, am Abend dazu, okay, natürlich brauche ich Jesus. Ich erwähnte eben diese Krankheit, die jetzt durch Cortison überwunden ist und auch wiederum nicht, denn ich war innerhalb von 2 Jahren hatte ich 3-mal eine solche Lähmung an verschiedenen Stellen. Es bleibt eine Ungewissheit und die stört mich. Ich würde gerne weiter stark sein, weiter gesund sein, fit sein. Das ist jetzt anders. Das Bewusstsein und einige von uns, vor allem Monika auch, eben baten, haben wir gebetet für eine Schwester, die zur Kur geht. Das Bewusstsein, ich bin krank, ich habe es nicht im Griff, das schmeckt niemandem von uns. Davon bin ich überzeugt. Auch Paulus ging es so, dass er Gott bat, nimm diesen Pfahl von mir, ich würde gerne so richtig fit sein. Und so habe ich auch gebetet, bis ich begriffen habe, nein, diese Krankheit, dieses Wissen um einen Pfahl im Fleisch, sage ich jetzt mal, macht mich in einer Weise abhängig von Jesus, wie ich das vorher nicht erlebt habe. Und ich fing an, dafür Gott zu danken. Einfach in dem Verstehen, diese Abhängigkeit ist doch das, was ich eigentlich will, worüber ich lange schon bete. Herr, schenk mir eine tiefere Beziehung zu dir. Mach mich so ganz abhängig von dir. Dass du dazu Krankheiten gebraucht oder vielleicht auch andere Schwierigkeiten, das habe ich nicht so gewollt. Aber es ist keine Panne in der Hand Gottes, der uns verspricht, es gut für uns zu machen, keine Fehler zu machen, sondern ist die Weisheit Gottes, mit uns umzugehen, so wie wir es brauchen, damit die Abhängigkeit von ihm mehr gelingt. Elisa war auch ganz ausgerichtet auf Gott. Ich glaube nicht, dass der Elisa für seine Beratungstätigkeit vom König bezahlt wurde. Ich glaube schon, dass die Propheten, und da, es wird auch von ihren Berufen berichtet, dass die mit beiden Beinen auf dieser Erde standen, so wie wir, sich ihren Lebensunterhalt durchaus erarbeiten mussten. Und trotzdem war ihr Herz, waren ihre inneren Ohren und Augen ausgerichtet auf Gott. Ich habe einen Kampf zu kämpfen, nein, ich will noch einen Satz dazu sagen, und dieses diese Stille, dieses Ausgerichtetsein ist sicher auch in eurem Leben immer wieder angefochten. Denn der Teufel weiß ganz genau, das ist unsere Kraftquelle. Das ist unsere Stärke. Warum hat er den Elisa, ich nehme jetzt was verrückt, so angegriffen, so umzingelt? Der war die gefährlichste Person im ganzen Volk, nicht die Soldaten, der Elisa. Deswegen war er angefochten. Unsere Stille, unser Ausgerichtetsein auf Jesus, auf das Hören auf ihn, ist immer wieder angefochten. Ich möchte es an einem Beispiel erzählen. Ich bin ja sehr konservativ erzogen, das habe ich bei der letzten Predigt schon mal erzählt. In meiner Kindheit war Fernsehen zweifellos Sünde. Und ich habe mein ganzes Leben der Berufstätigkeit sehr gut ausgehalten ohne Fernsehen. Ich wusste längst, das ist keine Sünde, aber ich brauche es nicht. Ich war voller Ideen für meine Kinderstunden, für die Vorbereitung, bin spazieren gegangen und dann nach Hause gerannt und habe alles schnell aufgeschrieben und brauchte nichts anderes. Dann zog ich nach dem Tod meiner Eltern als Rentnerin nach Bad Tönningen und habe zum ersten Mal erlebt, was es heißt, keine Kollegen, keine Menschen um mich herum, keine Aufgaben, keine Ziele, keine Pflichten, keine Ideen nötig. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich mit der Fernbedienung umgehen konnte, von dem Fernseher, den ich von meinen Eltern geerbt hatte. Und ich wusste immer, ich schlage hier Zeit tot. Aber was soll ich denn sonst machen mit der Zeit? Ich habe versucht, Aufgaben zu finden, das war gar nicht so leicht. Und ich habe mir ausgemalt, Leute, die Familie haben, die bringen anderthalb Stunden am Tag vielleicht am Essenstisch zu, dreimal täglich eine halbe Stunde. Das fehlt mir. Ich rede manchmal den ganzen Tag mit niemandem. So ein Fernseher, da habe ich wenigstens Sprache. Da höre ich Menschen, da habe ich Menschen um mich rum. Und ich will gar nicht... Ja, ich fange schon an, mein Fernsehen gucken zu verteidigen. Die Anfechtung, die darin liegt, ich wusste immer, sie nimmt mir die Zeit, die ich mit Jesus zubringe. Aber gar nicht, das geht auch nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag beten. Dieser Kampf. Schließlich irgendwann habe ich das Gerät gepackt, in mein Gästezimmer gebracht. Und in meinem Herzen entstand Freude. Und das wusste ich, das ist schon mal ein guter Schritt. Das Gerät steht nicht mehr in meinem Lebensmittelpunkt im Wohnzimmer. Ich muss jetzt immerhin in ein anderes Zimmer gehen und sogar die Heizung im Moment andrehen. Dann habe ich herausgefunden, anfangs hieß es die Spielregel, nur am Abend, tagsüber nicht. Und es ist gut, Regeln zu haben, wenn man mit solchen Anfechtungen umgehen muss, will. Dann merkte ich, eigentlich schade, wenn der Tag nicht mit Jesus, wenn ich den Tag nicht wirklich mit Jesus in der Stille abschließe. Und habe herausgefunden, mein toter Punkt ist am Nachmittag. Also da gucke ich jetzt Fernsehen. Und oft schlafe ich dabei ein. Und bin dann am Abend wieder wach für mein Gespräch mit Jesus. Ich erzähle das so ausführlich, um nicht schwarz-weiß zu malen, ja oder nein, das darf man nicht, sondern dass es eine Gratwanderung ist, wo man auch durchaus kreativ werden kann, um herauszufinden, was tut mir gut, was hilft mir und was hindert mich. Die Hauptsache ist, wer oder was hat den ersten Platz in meinem Leben? Und das, was nicht den ersten Platz hat, das darf dann in die Zeit rutschen, wo man sowieso müde ist und nichts anderes mehr schafft. Ausgerichtet sein auf Jesus, wenn wir fit sein wollen im Glauben. Die nächste Lesung, bitte.
Ab 14. Und er sprach, um wen geht es hier? Wer spricht hier? Der König von Aram oder? Und der König von Aram sprach, so geht hin und seht, wo er ist, eher Elisa in dem Fall, dass ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er, Elisa, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her.
Ja, wir haben also hier mit zwei Leuten zu tun, der Elisa und sein Knecht. Der eine sieht das, was vor Augen ist, oder beide sehen das, was vor Augen sind. Elisa sieht hinein in die Möglichkeiten Gottes. So ungefähr kann man sagen, öffne mir die Augen, damit ich deine Stärke sehe, damit ich dich erkenne, wer du bist und wer ich bin in deinen Augen. Was hat der Elisa, was sein Knecht nicht hat? Elisa hatte eine Berufung. Auch wir haben eine Berufung von Gott. Damals, als Gott uns gerufen hat in die Nachfolge und wir ihm diese Berufung beantwortet haben. Berufung und Bereitschaft, Berufung und unser Ja dazu gehören zusammen. Ich habe selber mehrere Berufungen in meinem Leben erlebt. Ich möchte von meiner Berufung nach Russland erzählen. Ich habe ja erwähnt, Fernsehen gab es bei mir nicht und fast hätte ich in den 1989 die politische Wende in unserer Welt verpasst, weil ich kein Fernsehen hatte und keine Zeitung hatte. Aber irgendwo kriegte ich dann doch mit, oh, da ist was an mir vorbeigegangen und das darf nicht sein. Und dann habe ich mir so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher gekauft mit Zimmerantenne, um die Nachrichten zu gucken. Und dann sah ich zwischen Weihnachten und Neujahr eine Jahresrückblende, wo ich innerhalb von 40 Minuten miterleben konnte, wie ein kommunistisches Land nach dem anderen zusammenbrach. Und während dieser Sendung habe ich gebetet, gedacht, wer geht denn jetzt hin in diese Länder und sagt diesen Menschen die Wahrheit des Evangeliums? Die, die es nie hören durften, Christen waren ja verfolgt. Eltern gingen ins Gefängnis, wenn sie ihren Kindern das Evangelium sagten. Und jetzt, wer geht jetzt hin? Jetzt, wo die Türen offen sind. Und ich hatte auch so ein Bild. Während da das Fernsehen ablief, sah ich vor meinem inneren Auge die Zeugen Jehovas marschieren, die New Age-Vertreter marschieren, die Muslime marschieren. Sie alle gehen hin und ich regte mich auf. Das kann doch nicht sein. Und die Christen sitzen zu Hause gemütlich im Sessel und sehen den Zug von hinten abfahren. Das kann doch nicht sein. Ich habe mich richtig geärgert, richtig aufgeregt. bis ich auf einmal mich in meiner Wohnung umguckte, so nach Weihnachten, Kerze an, schön gemütlich. Ich bin ja auch eine von denen, die hier im Sessel sitzt und zuguckt. Und ich war so erschrocken, dass ich sagte, Herr, wenn du irgendwo einen Platz für mich hast, dann bin ich bereit zu gehen. Und dann guckte ich mich um und dachte, will ich das wirklich? Ich verstand auf einmal, das könnte von Gott eine Berufung gewesen sein. Berufung ist ja oft nicht das, was wir mit unseren Ohren hören, sondern das, was wir selber denken und wo wir auf einmal merken, Gott ist in unsere Gedankenwelt hineingekommen. Das könnte Gott ernst meinen. Und ich habe dann gesagt, Herr, ich meine es auch ernst. Wenn du es willst, dann gehe ich. Berufung und Bereitschaft gehören zusammen. Ich hätte zu Hause bleiben können. Ich hätte so tun können, als wäre dies nicht gewesen. Wäre ich dann glücklich geblieben? Ich glaube nicht. Ich war von dem Moment an mir gewiss, das Leben kann nicht so weitergehen, wie es bisher war. So schön, ich kann es nicht festhalten, so schön, wie es wäre. Und als dann ein halbes Jahr später in Wiedenest eine Kurzbibelschule für Brüder aus Russland war und die dann nach meinem Unterricht selbst auf mich zukamen und sagten, Sie müssen nach Russland kommen und unseren Mitarbeitern das sagen, was Sie heute gesagt haben. Da habe ich nur im Stillen gedacht, da brauche ich nicht einmal Gott fragen. Der hat mir das schon gesagt. Und so landete ich dann für 10 Jahre in Russland, also schon mit Urlaub und so, und kann heute sagen, es war die schwerste Zeit meines Lebens, aber ich möchte sie nicht missen. Es war auch die schönste und geistlich gesehen reichste Zeit meines Lebens. Man kann auch sagen, die ärmste Zeit meines Lebens. Manchmal wusste ich wirklich nicht, was ich einkaufen soll in den ersten Jahren. Aber es war auch die reichste Zeit. Wenn wir der Berufung Gottes folgen, kommen wir nicht zu kurz. Wenn wir ihr nicht folgen, werden wir was verpassen. Das gilt für den ersten Schritt, wenn wir Gottes Ruf verstehen und wissen, jetzt bin ich gemeint, meine Hingabe, meine Bekehrung, wir werden was ganz Wichtiges verpassen, wenn wir diesen Schritt dann nicht gehen. Das gilt aber für alle weiteren Berufungen, die Gott in unserem Leben ausspricht. Und ich war damals 46 Jahre alt. Viele haben gesagt, du bist viel zu alt für die Mission. Gott hat anders gedacht. Gott gibt überrascht manchmal noch mit Berufungen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und die müssen keine geografische Veränderung bedeuten, können es aber. Wichtig ist die Gewissheit, wir verpassen etwas, wenn wir Nein sagen. Aber wir werden beschenkt, wenn wir dieser Berufung folgen, wenn unsere die Berufung Gottes beantwortet wird mit unserer Bereitschaft. Elisa war auch bewährt und begabt von Gott. Ich verkneife es mir jetzt, auf eine andere Geschichte einzugehen, auf die Geschichte, wo er Elia begleitet auf seiner letzten Wegstrecke und dann von ihm diese Begabung erhält. Die könnt ihr nachlesen, sonst wird es einfach zu spät. Die nächste Textlesung, bitte.
Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Noch weiter? Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie erschlagen? Und er sprach: Du sollst sie nicht erschlagen. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel.
Ja, da waren die Soldaten vor seine Türe gekommen. Elisa sah diese wunderbare Kraft Gottes um sich herum und begegnete diesen Menschen. Und sie hätten ihn ja sofort schnappen können. Das war ja ihr Ziel. Aber Gott hatte ihre Augen mit Blindheit geschlagen auf das Gebet des Elisa hin. Sie haben überhaupt nicht mitgekriegt, was los war. Elisa ist freundlich mit ihnen, sagt: Kommt, ich führe euch zu dem, den ihr sucht, und führt sie nach Samaria, der damaligen Hauptstadt des Nordreiches. Israel war ja lange Zeit geteilt in Nord- und Südreich. Im Süden war Jerusalem die Hauptstadt, im Norden Samaria. Und er führt sie also direkt, könnte man sagen, in die Höhle des Löwen, vor den König. Und die Reaktion des Königs völlig normal. Soll ich ihn umbringen? Ja klar, könnte Elisa sagen, er war doch der Angegriffene. Er war der, der in Gefahr war, den sie töten wollten. Das Beste wäre doch jetzt, den Mann, diese Soldaten umzubringen. Ähnlich bei Petrus, der dem Malchus das Ohr abhaut, als sie Jesus angreifen. Und ich bin sicher, Petrus wollte nicht nur das Ohr. Petrus wollte den Mann der Länge nach durchteilen, halbieren. Der wollte ganze Sache machen, er war nur unerfahren mit dem Schwert, deswegen hat er nur das Ohr erwischt, so stelle ich mir das vor. Normale menschliche Reaktion. Wir werden angegriffen und schlagen zurück, ob mit Worten oder mit Schwert oder wie auch immer. Aber wenn wir angegriffen sind, dann reagieren wir. Ganz anders Elisa. Was wäre passiert, hätte er so reagiert? Hätten sie diese Soldaten umgebracht? Eine Rieseneskalation wäre passiert. Ein Krieg, ein nie enden wollender Krieg wäre passiert. Das Ende der Geschichte lesen wir. Es gab jahrelang keinen Krieg mehr. Sie hatten Ruhe vor diesen Aramäern. Warum? Weil Elisa im richtigen Moment die richtige Entscheidung getroffen hat. Die nicht menschliche Entscheidung, sondern die göttliche. Christus zuerst. Nicht Amerika zuerst. Nicht ich zuerst. Christus zuerst. Übrigens auch eine gute Lebensregel, ich habe das so ausführlich erzählt, ganz bewusst mit meinem Fernsehkampf: Christus zuerst. Wenn ich in Versuchung komme, die nach nebenan zu gehen, die Fernbedienung einzuschalten, dann ist mein erster Gedanke, meine erste Lebensregel: Christus zuerst. Das hilft im Kampf mit Anfechtungen. Das hilft, wenn wir von innen oder von außen angegriffen werden, zu sagen: Christus hat den ersten Platz in meinem Leben und er soll den ersten Platz in meinem Leben behalten. Dieser Platz soll nicht angefochten sein. Das ABC eines starken Glaubens, ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt, diese bewusste, tiefe Abhängigkeit von Gott, auf ihn ausgerichtet sein. Dann die Berufung, die Bewährung, die Bereitschaft und dann das Motto, die Lebensdevise, Christus zuerst. Amen.